Ein herzliches guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben heute einen komplizierten Predigttext, da ist ein sehr bekannter Vers drin, aber der Rest sehr kompliziert und philosophisch. Und das Thema, das ich heute gewählt habe, ist vielleicht auch nicht so sprechend, aber wir werden nachher sehen, es passt. Es ist eine Frage, und zwar die Frage, was ist das Problem? Das ist eine der philosophischen Grundfragen. Ihr kennt ja diese philosophischen Fragen. Wo komme ich her? Wohin gehe ich? Wer bin ich? Fragen, mit denen sich nicht nur diese Berufsphilosophen und die bekannten Philosophen beschäftigen, sondern eigentlich jeder Mensch. Und diese Frage, was ist das Problem, die gehört im Grunde genommen auch dazu. Auch die Frage dann, was ist die Lösung? Was ist das Problem? Die Antworten darauf sind zum Beispiel, mein größtes Problem ist, dass ich zu wenig Geld habe. Wenn ich nur genug Geld hätte, dann wäre ich ein glücklicher Mensch. Oder mein Problem ist, dass ich schlechte Noten in der Schule habe. Wenn ich ein bisschen klüger wäre, dann wird alles andere funktionieren. Oder ich bin nicht hübsch genug. Wenn ich hübsch wäre, dann wäre ich nicht so missachtet oder verachtet. Ich habe einen zu schlechten Job, ich habe schwierige Eltern, ich habe einen schwierigen Partner und so weiter. Ich glaube, jeder kann, ohne viel zu überlegen, zumindest ein oder zwei Hauptprobleme nennen, die er im Leben hat. Und die Bibel berichtet im Johannesevangelium, und da steht unser Predigttext, im dritten Kapitel von einem Mann namens Nikodemus, der in der Nacht zu Jesus kommt und um ein Gespräch bittet. Das war unter jüdischen Gelehrten damals üblich, dass man sich in der Nacht trifft. Da hat man Ruhe gehabt, da konnte man intensive und auch komplizierte Gespräche führen. Und es war auch ein kompliziertes Gespräch. Nikodemus und Jesus, die beiden kannten sich nicht, zumindest nicht näher. Und wenn man sich nicht kennt, der Nikodemus wollte ja dieses Gespräch, wenn man sich nicht kennt, da überlegt man ja vorher, wie fange ich an, wie steige ich ein. Und die Bibel berichtet, dass der Nikodemus anfängt und sagt, Rabbi, sagt er zu Jesus, diese Theologenanrede, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gesandt, denn niemand kann die Wunder tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Das ist ja ein schöner Einstieg, das ist ein Kompliment. Und der Jesus merkt aber gleich, was da dahinter steckt. Da steckt eine Frage dahinter. Der Nikodemus, der war im Grunde so weit wie wir. Er kannte sein Problem. Er wusste, was sein Problem war. Und er war auf der Suche nach der Lösung, deshalb war er bei Jesus. Das Problem war für Nikodemus, so wie damals die meisten oder sehr viele Israeliten, das Problem des Nikodemus waren die Römer. Diese Besatzung Israels durch die Römer, diese Unterdrückung, die mit Gewalt, Mord einherging. Die Römer, die schufen zwar Ordnung im Land, aber das basierte eben auf Willkür und Gewalt. Das war sein Problem. Das Problem war klar. Die anderen philosophischen Fragen, die waren für den Nikodemus auch klar. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Warum lebe ich? Ich bin von Gott geschaffen. Wir sind das auserwählte Volk. Wir werden zu Gott gehen. Nach dem Tod werden wir bei ihm sein. Alles klar. Die Daseinsfragen waren für ihn klar und die Frage, was das Problem war, war auch klar, die Römer. Und jetzt ging es direkt gesagt um die Frage, ob Jesus die Lösung ist. Ist Jesus dieser Messias, wie die Juden und die Bibel den erwarteten Retter, den politischen Retter nennen? Bist du die Lösung für unsere Probleme? Das fragt der Nikodemus zwischen den Zeilen. Wenn er sagt, Jesus echt, wenn ich sehe, was du für Wunder tust, dann komme ich zu dem Schluss, dass du einer bist, der direkt von Gott gesandt ist. Und Jesus fackelt nicht lang und gibt ihm eine philosophische Kurzpredigt und sagt: Nikodemus, du kennst dein eigentliches Problem nicht. Du bist am falschen Problem. Damit du Gottes Herrschaft erleben kannst, dafür musst du erst von Neuem geboren werden. Du brauchst in erster Linie Rettung von den Römern. Du brauchst nicht in erster Linie Rettung von den Römern. Du brauchst ein ganz anderes Leben. Das ist so ungefähr zusammengefasst das, was Jesus dem Nikodemus gesagt hat. Und der Nikodemus hat nichts verstanden. Es ist ja oft so, dass wir, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist oft so, dass man in einer Predigt sitzt und man geht raus und sagt, es ist völlig an mir vorbeigegangen, ich habe nichts verstanden. Es ist für uns Prediger auch ein bisschen tröstlich, dass es dem Jesus auch so ging. Er hat sich Mühe gegeben, dem Nikodemus was zu erklären, aber der hat es nicht verstanden. Nikodemus sagt, wie soll das funktionieren, wie soll das gehen, von Neuem geboren werden. Und dann, und jetzt kommen wir so langsam zu unserem Predigttext, der kommt jetzt erst dann. Und dann überlegt Jesus und fängt nochmal ganz von vorne an und kommt mit einer Beispielgeschichte, um diese komplizierte Sache zu erklären. Er gibt dem Nikodemus eine Beispielgeschichte, die er kennt, und versuchte es ihm anhand dieser Geschichte klarzumachen. Jesus nimmt Bezug auf eine Begebenheit, die im vierten Buch Mose steht, eine Sache, die dieser Nikodemus, dieser israelitische Gelehrte, in- und auswendig kannte. Und jetzt kommt unser Predigttext. Da sind wir mitten in diesem Gespräch eben drin, im letzten Drittel, Johannes 3, die Verse 14 bis 21, wer eine Bibel dabei hat. Und wir sind eben mitten in dem drin, was Jesus sagt. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, das ist eben dieser Bezug auf diese Geschichte, die der Nikodemus kannte. Ich weiß nicht, wie viele von uns die kennen, diese erhöhte Schlange. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Das war ein komplizierter Predigttext, oder? Nicht? Ich fand's. Das war das, was Jesus jetzt im zweiten Anlauf dem Nikodemus gesagt hat. In dem Versuch, ihm zu erklären, was ist sein eigentliches Problem. Jesus beginnt mit dieser Geschichte von der sogenannten ehernen Schlange. Und der Nikodemus, wie gesagt, er kannte diese Begebenheit, er kannte die ganze Geschichte Israels, seit Gott sie aus Ägypten geführt hatte. Das war ihm alles parat. Und das konnte Jesus auch voraussetzen. Damit wir das auch verstehen, hilft es, wenn wir uns an das erinnern, was vor der ehernen Schlange war. Ich möchte da nochmal ein bisschen ausholen. Und es war vor ein paar Wochen Predigttext, nämlich die Berufung des Mose. Gott hat Mose aus dem brennenden Dornbusch damals gesagt, als Israel in Ägypten in der Sklaverei war, von der Mose ja geflohen war, da hat am Anfang Gott zu Mose gesagt, und es ist interessant, mit welchem Satz er anfängt, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört und ihr Leiden habe ich erkannt. Ein ganz wichtiger Satz. So fängt's an. Gott sagt, ich kenne eure Probleme. Und das lässt mich nicht kalt. Ich habe das Elend vom Tommy Grimmer gesehen und sein Geschrei über seine Bedrängnisse habe ich gehört und seine Leiden habe ich erkannt. Da kann jeder seinen Namen einsetzen. Und Gott führt tatsächlich dieses Volk dann aus dieser Sklaverei, aus dieser Bedrängnis. Er nimmt die Probleme weg. Gott macht den ersten Schritt. Wir reden nachher noch kurz über das Wort Glauben. Das ist ein ganz schwieriges Wort. Das ist auch ein Wort vor allem in der hebräischen Bibel, im Hebräischen. Und Jesus und Nikodemus, die beiden haben ja Hebräisch, Aramäisch gesprochen. Ein Wort, das ganz schwierig zu übersetzen ist. Wir verstehen unter Glauben etwas für wahr halten. Ich glaube das. Ja, ich halte das für wahr. Es ist im Hebräischen bedeutet es Glauben, Treue, Wahrheit. Und witzigerweise, wenn man in der Bibel guckt, Luther übersetzt mal so und mal so. Ja. Manchmal steht da Glauben, manchmal steht Treue, manchmal steht Zuverlässigkeit, manchmal steht Wahrheit. Und was wir vielleicht gar nicht so bedenken, in der Bibel steht ganz oft auch, dass Gott gläubig ist. Ja. Das wird dann nicht so übersetzt, wird halt mit Gott ist treu übersetzt oder Gott ist wahrhaftig. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, bevor wir anfangen, gläubig zu sein, ist Gott gläubig. Bevor du an Gott glaubst, glaubt Gott an dich. Bevor du Gott treu bist, ist Gott dir treu und zuverlässig. Deswegen war es jetzt gerade wichtig, dass wir mal zurückspulen vor die eherne Schlange. Gott hat den ersten Schritt getan. Gott sagt, ich habe dich gesehen, ich habe dein Elend gesehen. Und damit fängt's an. Nicht damit, dass wir uns Gott ausdenken und dann irgendwann aufgrund unserer Intelligenz oder was auch immer auf Gott zugehen. Nein, Gott kommt auf dich zu zuerst. Gott glaubt zuerst an dich. Der Nikodemus wusste das, dem musste man das nicht erklären. Er wusste, dass Gott den ersten Schritt getan hatte. Gott hat gesehen, gehört und erkannt. Und Gott hat Treue zugesagt. Er hat Beziehung zugesagt. Aber, und jetzt sind wir eben wieder bei dieser Geschichte mit dieser ehernen Schlange, Gottes Treue war dem Menschen nicht gut genug. Es gab Rebellion gegen Gott. Als das Leben in der damaligen Wüstenwanderung beschwerlich wurde, und es wird beschwerlich, wir haben das vorhin auch gehört, eben in diesen Zeugnissen, in diesen Mitgebrachten. Als es beschwerlich wurde, da wäre es besser gewesen, die hätten auch sowas wie unser Mitgebrachtes gemacht und hätten gesagt, Leute, jetzt müssen wir beten, jetzt müssen wir zusammenstehen. Aber die haben was anderes gemacht. Sie haben rebelliert gegen Gott und sagten, dieser Gott interessiert sich doch nicht wirklich für uns. Sonst würde er viel schneller unsere Wünsche befriedigen. Der sieht mein Elend nicht. Der kennt mein Weinen nicht und der hat meine Leiden nicht verstanden. Was ist das Problem? Israel glaubte nicht, dass Gott ihnen echtes, gutes Leben geben will. Sie glaubten nicht, dass er wirklich das Optimale für sie tut. Sie vertrauten ihm nicht und sie beschuldigten Mose, den, der von Gott beauftragt war, in dieser Situation damals in der Wüste die Verantwortung zu übernehmen. Und die Folge von diesem Problem war eine Schlangenplage. Und jetzt kommt diese eherne Schlange ins Spiel. Die Menschen kamen damals reumütig dann zu Mose und sagten, es war nicht okay. Es war nicht okay, dass wir dich fertig gemacht haben und dass wir nicht auf Gott vertrauten. Bitte Gott für uns, dass die Schlangenplage aufhört. Und Gott hat damals mit einer symbolischen Aktion geholfen. Er hat dem Mose gesagt, er soll eine metallene Schlange machen lassen und sie auf eine große Stange stecken und hoch aufrichten. Und jeder, der dann diese Schlange ansah, der wurde von dem Schlangengift geheilt. Wie gesagt, dem Nikodemus war das alles bekannt. Aber an den Nikodemus gerichtet heißt das, Nikodemus, dein Problem sind nicht die Römer. Genauso wie das Problem vom Volk Israel damals nicht diese Wüste war, die vielleicht genauso schlimm war, mit diesem ganzen Wassermangel, mit dem ganzen schlechten Essen, ja, jeden Tag dieses Manna, das kann einem schon irgendwann mal Mühe machen. Die Gefahren in der Wüste. Dein Problem sind nicht die Römer, dein Problem ist nicht die Wüste, sondern du hast das Problem, dass du vergiftet bist. Dein Leben wird von innen heraus kaputt. Aber es gibt einen Menschensohn, jetzt nicht die Schlange, sondern es gibt einen Menschensohn, der erhöht werden wird. Wenn du an diesen Sohn Gottes glaubst, dann bekommst du echtes, ewiges, unvergängliches Leben. Wir haben das schon gesagt, Glauben heißt nicht nur für wahr halten, das auch, das ist der erste Schritt. Für wahr halten ist wichtig. Viele bleiben da schon hängen und machen sich gar nicht erst die Mühe zu recherchieren, kann das denn sein, dass es stimmt, was in der Bibel steht? Ist es plausibel oder nicht? Glauben heißt nicht nur für wahr halten, sondern an Jesus glauben heißt Jesus ansehen. Von ihm alles erwarten, ihm aber auch vertrauen, dass er es gut macht. Gerade auch auf diesen schwierigen Strecken. Gerade auch mit seinen Wüstenwanderungen. Und ihn ansehen heißt auf seine Wegweisungen achten. Ihm treu sein, so wie er treu ist. Es gibt Wüstenwanderungen. Wir haben das vorher gehört bei dem Mitgebrachten. Das sind ganz schwere Strecken dabei. Es gibt auch Wüstenwanderungen, die kommen aufgrund dessen, was Jesus uns als Gebote gegeben hat. Die andere Wangen hinhalten. Das ist eine harte Lebensweise, wenn ich in Streit komme und dann so lebe, ich halte die andere Wange hin. Du sollst nicht Ehe brechen. Wenn man in einer schwierigen Ehe ist, kann das eine schwere Wüstenwanderung sein. Es sind nicht nur die Krankheiten, die schwer sind. Es gibt auch andere Dinge, die sehr, sehr mühsam sein können. Die Wege mit Jesus sind nicht immer easy. Sie sind oft arg, arg anstrengend, aber sie bringen voran. Kannst du deine Probleme, jetzt sind wir wieder bei den Problemen, kannst du deine Probleme aus Gottes Hand nehmen? Die unerfüllten Wünsche, die Dinge, die dir echt Angst machen. Und dann, wohin gehst du mit diesen Problemen? Ich habe mich sehr gefreut über die vorhin den Mut hatten, hier vorzukommen mit ihren Problemen und es in der Gemeinde zu sagen, vor Jesus zu bringen und zu sagen, Leute, lasst uns dafür beten. Auch diese Sache mit dem Amoklauf, die dann für manche ein bisschen zu lang ging, ist nicht schlimm. Es ist wichtig, die Dinge, die uns Not machen, dass wir die zu den Geschwistern bringen und gemeinsam dann auch einstehen im Gebet. Nicht jeder hat vielleicht den Mut in dem großen Rahmen, aber dann gibt es kleine Rahmen, dass man sagt, hey, bete mit mir darüber. Es macht mir Not, ich habe da ganz große Not. Und diese Gebete sind nicht umsonst. Damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das Leben, das Jesus verspricht, ist gut und ewig und es hat begonnen, es hat jetzt schon begonnen. Und es wird immer besser. Es wird besser. Es wird nicht schlechter. Es geht nicht den Bach runter. Es wird besser. Ist es nicht so? Jede Niederlage, jede Trauer, jede Schwierigkeit hat uns reifer gemacht und hat unser Leben heilsamer gemacht. Obwohl ich auch den Herrn oft frage, Herr, könntest du nicht auch mit ein bisschen weniger leidvollen Erfahrungen mein Charakter und mein Leben formen? Eines noch zum Schluss, weil das ein ganz wichtiges Detail ist. Jesus hat ja noch viel mehr in diesem kurzen Abschnitt gesagt. Aber eine Sache, er sagt, wer an den Sohn glaubt, wer auf Jesus sieht, der kommt nicht in das Gericht. Wörtlich, der wird nicht verurteilt. Das liegt daran, weil Gott kein Interesse hat, jemanden zu verurteilen. Das interessiert Gott eigentlich nicht. Gericht und Verurteilen, das ist überhaupt nicht seine Stoßrichtung. Gott hat Interesse an dir. Er zählt nicht deine Fehlschläge und deine Fehler. Die Beziehung zu dir ist das Entscheidende, sagt Jesus. Jesus will unbedingt, dass dein Leben besser wird. Er will dich besser machen, aber er zählt nicht deine Fehlschläge. Jesus und Nikodemus sind an dem Abend auseinandergegangen, ohne dass Nikodemus sich zu Jesus klar positioniert hätte. Zumindest ist in unserem Text nichts davon geschrieben. Der Nikodemus kommt auch nochmal, der wird nochmal zweimal erwähnt im Johannesevangelium, so nebenbei. Aber wir erfahren nichts davon, ob er jetzt ein Nachfolger von Jesus geworden ist oder nicht. Vielleicht ist jemand hier, der schon einiges von Jesus gehört hat und der sich schon viel Gedanken gemacht hat über das und der sich aber noch nicht positioniert hat. Für Jesus oder gegen Jesus, mit Jesus oder ohne Jesus. Ich möchte Mut machen zum genauen Recherchieren, zum ausführlichen Nachdenken. Der Nikodemus ist wahrscheinlich heimgegangen und hat erstmal nachgedacht und ist auch gut so. Ich möchte Mut machen zum ausführlichen Nachdenken über das, wer Jesus für dich ist. Aber wenn du denkst, ich habe eigentlich alles bedacht und dieser Jesus könnte tatsächlich der Retter meines Lebens sein, es könnte sein, dann möchte ich einladen, probier's doch einfach mal aus. Es gibt einen Punkt, das sagt Gott und es steht oft in der Bibel, das sagt Gott oft, probier mich aus, du kannst mich ausprobieren. Prüfe mich, ist auch so ein Satz, den Gott sagt. Stell mich auf die Probe, ob ich nicht sichtbar in deinem Leben handle, wenn du mit mir ganze Sache machst. Gilt auch immer wieder, auch für gestandene Christen, dass wir Gott immer wieder auf die Probe stellen, eben auch gerade mit unseren größten Nöten und es ihm bringen. Man kann das für sich alleine tun, jetzt während dem nächsten Lobpreislied oder zu Hause alleine. Man kann es aber nachher auch, wenn Leute hier stehen, bereitstehen zum persönlichen Segen, gemeinsam tun. Das ist auch manchmal eine heilsame Sache, wenn man heraustritt und es öffentlich festmacht. Herzliche Einladung dazu, wer diesen Schritt noch nicht gegangen hat und wer denkt, ich habe es mir eigentlich reiflich überlegt, den Start mit Jesus zu wagen. Amen.